Steckeri fort, es ist 7 Uhr, das Infomagazin heute Morgen mit der Nina Gigax. Guten Morgen.
Guten Morgen. Wir schauen zuerst in die USA, ins Oval Office. Der deutsche Kanzler Friedrich Merz hat Donald Trump getroffen. Merz habe clever agiert, sagt unsere USA-Korrespondentin, auch wenn er kaum zu Wort kam. Und dann geht es weiter mit der Frage, wie gehen Schweizer KMU mit den US-Zöllen um? Dazu das Beispiel eines Schoki-Herstellers. Mit mir im Studio heute früh ist Marco Koller mit dem Freitagswetter.
Im Norden ist es heute zeitweise sonnig, im Süden wechselnd bewölkt. Die Temperatur erreicht am Nachmittag dann etwa 24 Grad.
Ja, wichtiger Besuch also im Oval Office in Washington. Deutschlands Kanzler Friedrich Merz war Gast bei US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus und zog danach eine positive Bilanz.
Ich bin mit dem Besuch außerordentlich zufrieden. Die Tatsache, dass die amerikanische Regierung, der amerikanische Präsident persönlich mich eingeladen hat, in seinem Gästehaus zu übernachten, ist auch ein Beispiel dafür gewesen, dass er ein gutes Gespräch haben wollte. Und es ist ein gutes Gespräch geworden.
Ein gemeinsames Essen und ein Austausch unter vier Augen. Solche Treffen sind auch schon aus dem Ruder gelaufen. Wir erinnern etwa an die Treffen mit dem ukrainischen oder südafrikanischen Präsidenten. Ich habe USA-Korrespondentin Barbara Kolbi heute früh gefragt, wie die Stimmung beim Treffen zwischen Merz und Trump war.
Insgesamt war die Stimmung positiv und entspannt. Merz ist es gelungen, die beiden Länder wieder näher zusammenzubringen. Donald Trump hat auch eine Einladung nach Deutschland zusammen mit der First Lady angenommen. Überhaupt war Donald Trump wohlwollend gestimmt und umgekehrt hat ihm Merz nicht die Show gestohlen. Trump sprach dabei rund 90% der Zeit, beantwortete Fragen der Journalistinnen und Journalisten zu völlig anderen Themen und lobte sich selbst für seine Politik. Das könnte auf den ersten Blick so wirken, als hätte sich Merz nicht genügend eingebracht. Doch ich habe mit einer ARD-Kollegin gesprochen, die Kontakt zum Medienteam von Merz hatte. Und dieses hatte sich ein solches Szenario ausgemalt, ja sogar gewünscht. Friedrich Merz war entsprechend vorbereitet, hat sich clever verhalten und er hielt sich weitgehend zurück. Doch im richtigen Moment intervenierte er und konnte so wichtige Botschaften platzieren und eine klare Haltung zeigen.
Ja, und Friedrich Merz sagte dann im Anschluss an den Austausch dies.
Wir haben über den Krieg in der Ukraine, gegen die Ukraine gesprochen. Sie haben mein Statement mitbekommen. Ich habe das sehr klar und sehr deutlich gesagt. Das liegt jetzt ganz besonders in der Hand der amerikanischen Regierung, in der Hand des amerikanischen Präsidenten, dazu beizutragen, dass dieser Krieg beendet wird.
Friedrich Merz sagt, es liege in der Hand des US-Präsidenten. Frage Barbara Kolbi, wie sehen Sie das? Was kam daraus an diesem Treffen?
Das ist immer eine schwierige Frage, denn von solchen Treffen kann man keine ganz konkreten Ergebnisse erwarten. Doch ich möchte auf drei Punkte hinweisen, die positiv zu werten sind. Merz hat Trump mit der Aussage, er habe es in der Hand, den Krieg in der Ukraine zu beenden, ja auch geschmeichelt. Trump liebäugelt gar mit dem Friedensnobelpreis und Merz hat ganz geschickt diese Ader von Donald Trump angesprochen und ihm bewusst gemacht, dass er die Macht hat, auf Wladimir Putin Druck auszuüben. Zweitens hat Trump in der Vergangenheit verstörende Aussagen gemacht. So hat er beispielsweise den ukrainischen Präsidenten Zelensky als Diktator bezeichnet, der eine Mitschuld am Krieg trage. Friedrich Merz hat jedoch klipp und klar gesagt, dass Russland der Angreifer in diesem Krieg ist. Russland greife zivile Ziele an. In der Ukraine sterben Zivilisten, hat er gesagt, während die Ukraine in erster Linie militärische Ziele angreife. Und Trump hat dem zumindest nicht widersprochen. Und drittens hat sich Trump in der Vergangenheit ja auch schon negativ gegenüber Europa, Deutschland oder auch der NATO geäußert. Davon war gestern nichts zu hören. Trump hat Nettigkeiten verteilt, was doch als gutes Zeichen für die transatlantischen Beziehungen gewertet werden darf.
Informationen von USA-Korrespondentin Barbara Kolbi. Ja, und wir bleiben gleich noch in den USA, da macht auch noch anderes Schlagzeilen. Immer wieder war von einer Bromance die Rede, von einer Männerfreundschaft. US-Präsident Donald Trump und der milliardenschwere Unternehmer Elon Musk waren sozusagen Verbündete. Doch das war mal, Marco Koller.
Ja, die beiden greifen sich nun gegenseitig an, vor der Weltöffentlichkeit, in den sozialen Medien. In den letzten Tagen hatte Musk dazu aufgerufen, das geplante Steuergesetz von Trump im Parlament zu kippen. Damit hat das Zerwürfnis angefangen. Am Abend schrieb Trump nun in den sozialen Medien, Musk sei verrückt geworden. Dieser holte sogleich zum Gegenschlag aus. Er behauptete unter anderem, ohne ihn hätte Trump die Präsidentschaftswahl letztes Jahr verloren. Die Aktie des Elektroautokonzerns Tesla, also des Konzerns von Musk, hat bis Handelsschluss 14% verloren. Und noch eine Meldung aus den USA. Eine Richterin hat, einmal mehr, Pläne von Präsident Donald Trump vorübergehend blockiert. Es geht um den Einreisestopp für Personen, die an der Elite-Universität Harvard studieren wollen. Bis es zu einer Anhörung vor Gericht kommt, wird dieser Einreisestopp nun ausgesetzt.
Wie geht es den kleinen und mittelgroßen Firmen in der Schweiz? Ein guter Ort, um den Puls zu fühlen, ist aktuell das SEF, das Swiss Economic Forum in Interlaken. Dort treffen sich Schweizer Unternehmerinnen und Politiker. Wirtschaftsredaktor Dario Pelosi sagt, großes Thema seien die US-Zölle. Er hat sich das von einem Schoki-Produzenten ganz konkret erklären lassen.
Christoph Birchler ist Chef des Schokoladeherstellers Maestrani. In seiner Fabrik in Flawil produziert er einerseits Schokostängel und andere Produkte für die Hausmarken, andererseits Schokolade für andere Unternehmen. Knapp die Hälfte davon exportiert er ins Ausland. Einen Zehntel des Umsatzes macht er in den USA mit hochpreisigen Produkten.
Wir sind im Spezialitätenbereich tätig, im High-End-Premium-Bio-Fairtrade-Nachhaltigkeitsbereich. Oder aber im Koscher-Bereich und da suchen die Kunden konkret die Produkte und da sind wir schon zu finden.
Maestrani produziert nur in der Schweiz und verarbeitet Schweizer Zucker und Milchpulver. Das mache seine Schokolade 10-15% teurer im Vergleich mit der ausländischen Konkurrenz, sagt Christoph Birchler. Zusätzlich würden nun im US-Geschäft neue Zölle anfallen. Das allein sorge zwar nicht für mehr Papierkram.
Interessanterweise scheinen die USA da sehr gut vorbereitet gewesen zu sein. Es funktioniert genau gleich wie vorhin, relativ unkompliziert. Und auf der Rechnung ist einfach eine Zeile mehr mit den Zöllen drin. Aktuell sind es 10%.
Das Problem aber ist, dass er nie wirklich wisse, wie hoch die Zölle in den nächsten Wochen oder Monaten sein werden.
Die Unsicherheit ist eigentlich fast das Schlimmste, weil es lähmt ein Stück weit auch die Handlungsfähigkeit. Oder wenn die Rahmenbedingungen stetig wechseln, dann kann man auch keine Preisstrategie irgendwo umsetzen, die dann irgendwann Bestand hält.
Denn die Preise immer wieder zu ändern, sei weder für ihn noch seine Kundinnen und Kunden angenehm. Da braucht es eine gewisse Konstanz. Er hofft, dass die Schweiz erfolgreich verhandelt.
Ich höre, aus der Politik scheint es nicht ganz so schlecht vorwärts zu gehen und das wäre schon eine große Hilfe und ein wichtiger Schritt.
Trotzdem, sollten die Zölle massiv steigen, dürfte es auch für Maestrani schwierig werden, diese komplett auf die US-Kundschaft abzuwälzen, ohne deutliche Umsatzverluste zu riskieren.
Wirtschaftsredaktor Dario Pelosi ist für uns am SEF in Interlaken. Nun zum Krieg in der Ukraine. Russland hat in der Nacht offenbar einen massiven Luftangriff auf die Ukraine gestartet, Marco Koller.
Ukrainische Medien berichten von einer Angriffswelle mit Drohnen und Marschflugkörpern. Darum sei in fast allen Regionen des Landes Luftalarm ausgelöst worden. In der Hauptstadt Kiew seien 4 Menschen getötet worden, das sagte Stadtpräsident Vitali Klitschko. In mehreren Wohnhäusern sind Feuer ausgebrochen. Russland hatte einen Vergeltungsangriff angekündigt nach den ukrainischen Drohnenangriffen auf russische Kampfflugzeuge am vergangenen Wochenende.
Weiter mit der REGA, der Schweizerischen Rettungsflugwacht. Die will ihren Hauptsitz vom Flughafen Zürich wegverlegen, möglicherweise in die Innerschweiz.
Und zwar, weil die REGA in Zürich zu wenig Platz habe. Das sagt REGA-Chef Ernst Kohler in einem Interview mit den CH-Media-Zeitungen. Bis in 5 Jahren wolle die REGA darum einen neuen Hauptsitz beziehen. Und es zeichne sich eine Lösung beim Flugplatz Kägiswil ab, im Kanton Obwalden. Das würde bedeuten, dass rund 200 Angestellte ihren Arbeitsplatz verlegen müssten. Dann eine Meldung vom Tennis. Am French Open in Paris steht der Finale der Frauen fest. Die Nummer 1 der Welt, Arina Sabalenka aus Belarus, trifft auf die Nummer 2, die US-Amerikanerin Coco Gauff. Goff besiegte im Halbfinal die Französin Loïse Boisson und Sabalenka ihrerseits hatte zuvor gegen die Polin Iga Świątek gewonnen. Die Börsendaten von SIX noch. Der Dow Jones Index in New York hat 0,3% verloren. Der Nikkei Index in Tokio hingegen steigt um 0,3%. Der Euro wird zu 93,86 Rappen gehandelt. Den Dollar gibt's zurzeit für 82,05 Rappen.
Soweit die Informationen von heute Morgen an diesem Freitag. Verantwortlich ist Simon Weber. Blick auf die Uhr, es ist 10 nach 7.
Damit zu den Wetteraussichten, die gibt es von Jan Neidl von SRF Meteo.
Es wird im Verlauf vom Vormittag bis etwa Mitte Nachmittag eine recht sonnige Phase geben. Nicht nur im Mittelland, zum Teil auch in den inneren Alpen. Sonst aber dominieren auch heute eher wieder die Wolken. Und am Nachmittag oben gibt es wieder Regengüsse, vor allem am Jura und in den Voralpen, so aber auch im Süden, bei rund 24 Grad.
Eis am Morgen mit dem Stefan Siegenthaler.
Was denkt ihr, über wen gibt es weltweit am meisten Biografien? Ja, vermutlich über Napoleon, Albert Einstein, Mahatma Gandhi. All diese Personen und Figuren haben ihre Spuren hinterlassen. Und genauso auch der deutsche Schriftsteller Thomas Mann. Über ihn gibt es nicht nur rund 50 verschiedene Biografien, sondern auch diverse Filme. Und das Jahr sogar kommt jetzt auch noch eine Playmobil-Figur raus. Es ist das Jubiläumsjahr. Der Thomas Mann, der ist heute vor 150 Jahren geboren worden. In einer ganz anderen Zeit. Und gleich ist er gerade jetzt speziell aktuell, sagt die Literatur. Wissenschaftlerin Ursula Amrein. Was uns der Thomas Mann heute noch zu sagen hat und vor allem, wieso es rund um ihn so einen Kult gibt, das hören wir gerade. Ursula Amrein ist unser Morgengast nach Bugs Fizz. Schönen Morgen euch! Bugs Fizz, Making Your Mind Up auf SRF 1.
SRF 1, Morgengast.
Millionen haben ihn gelesen. Auch in der Schweiz gehört er in vielen Schulen in die Pflichtlektüre der Thomas Mann, deutscher Autor, der heute auf den Tag genau vor 150 Jahren geboren ist. Ursula Amrein, die ist Literaturprofessorin an der Uni Zürich. Sie forscht generell zur Schweizer Literatur und speziell rund um das Thema Exil in der Schweiz und darum auch zum Thomas Mann, der viele Jahre hier bei uns gelebt hat. Dutzende die Biografien und ein Haufen Filmdrehs kommen Thomas Mann. Zum Jubiläum dieses Jahr gibt es sogar ein Playmobil-Figürli. Sagt mal Ursula Amrein, warum gibt es heute fast so eine Art Kult um einen Schriftsteller Thomas Mann?
Ja, der Thomas Mann ist natürlich grundsätzlich ein brillanter Autor. Er war politisch exponiert. Er ist Nobelpreisträger. Er war schon in seiner Zeit ein Star in der Szene. Er hat das gewusst. Und als Star ist er natürlich immer bewundert und umkämpft. Und ich denke einfach, genau das strahlt bis heute aus und macht die Faszination an seiner Person und sein Werk aus.
Aber was fasziniert denn mehr, das Leben von Thomas Mann als jemand, der hätte ins Exil müssen während dem Krieg, oder ist es sein Werk?
Es ist natürlich beides, das kann man nicht ganz voneinander trennen. Also er hat einerseits ein hochliterarisches Werk hinterlassen. Ich glaube, das ist immer wieder eine Herausforderung, das neu zu lesen. Er hat sich aber dann auch nach dem Ersten Weltkrieg politisiert, ist gegen Nationalsozialisten auftreten, hat für die Demokratie gekämpft und führt, dass er ins Exil haben müssen.
Warum lohnt es sich denn auch wirklich heute noch, sich mit dem Thomas Mann zu beschäftigen? Warum ist er immer noch aktuell?
Wie gesagt, also, es gibt verschiedene Aspekte, die man bei ihm wo fasziniert an seinem Werk, weil das ist Werk. Es sind seine Tagebücher, es sind seine Briefe. Das alles führt ganz nahe an die Geschichte vom 20. Jahrhundert her. Das heisst, wenn man im Thomas Mann sein Leben und Werk will verstehen, kann man das nicht verstehen, wenn man nicht auch sieht, wie sein Leben sich vom Deutschen Kaiserreich über die Weimarer Republik, über das Exil, das Dritte Reich erstreckt. Und aus dieser Zeit heraus muss man sein Leben verstehen. Und umgekehrt heisst das dann natürlich auch, dass man den Thomas Mann so etwas wie zu einem Studienobjekt kann nehmen, wo sich drin die Geschichte vom 20. Jahrhundert spiegelt. Und ich glaube, genau die Verbindung zwischen der Geschichte vom 20. Jahrhundert und seiner Person macht ihn heute so spannend. Und eben gerade heute, weil er so stark für die Demokratie getreten ist, weil er gesagt hat, Demokratie ist nicht einfach nur da. Man muss wissen, was das heisst, man muss wissen, was Meinungsvielfalt heisst, was freie Äußerungsmöglichkeit heisst. Und dass er so für die Demokratie getreten ist, ist für ihn natürlich der Punkt gewesen, dass er damit gegen die Hitler-Diktatur angekämpft hat.
Und wenn man das jetzt alles gehört, was er für einen Einfluss gehabt hat, was er für eine Rolle gespielt hat, generell, welche Rolle spielt er bei dem ganzen Ort Schweiz als zweite Heimat von Thomas Mann?
Die Schweiz wird für ihn 1933 wirklich zum Exil, zum Zufluchtsort. Also da muss man vielleicht ein bisschen noch weiter ausholen. Der Thomas Mann ist profilierter Autor gewesen. Und 1933 hat er sich auf eine Vortragstournee begeben mit einem Vortrag über Richard Wagner und hat dann Ferien in der Schweiz in Arosa gemacht. Und in dieser Zeit ist genau die Zeit gewesen, wo die Nazis die Macht ergriffen haben, das ganze System umgebaut, die Rechte außer Kraft gesetzt, die Reichstagswahlen gewonnen und dann mitten in der Ferien in Arosa trifft die Familie Mann ganz schockhaft die Erkenntnis, dass man nicht mehr zurück kann. Und das hat sich nachträglich auch als richtig erwiesen, dass sie nicht zurück sind, weil er sofort in Schutzhaft genommen worden wäre und dann nach Dachau ins KZ gekommen wäre. Und dann ist man eben in der Schweiz und ich meine, man muss sich das ganz konkret vorstellen. Man hat Koffer gepackt für eine dreiwöchige Reise. Mehr nicht. Und sitzt jetzt in dem Nobelkurort Arosa und weiss schlicht nicht, wie das Leben jetzt weitergeht. Und das ist ganz spannend zu schauen, wenn man jetzt verfolgt, was dann der Thomas Mann gemacht hat, wie er sein Leben auf eine neue Basis gestellt hat und wie er eben zu einer Stimme geworden ist, die man weltweit gehört im Kampf gegen die Hitler-Diktatur.
Ja, also da sehen wir, was er für einen Weg zurückgelegt hat. Und dass es nicht einfach nur eine Liebe war an die Schweiz, sondern zuerst eben noch einen sicheren Hafen, einen Zufluchtsort, der am Schluss ist zu der Heimat geworden von Thomas Mann, zu der Wahlheimat. Ich meine, er hätte ja wieder zurück können, ist aber schlussendlich bei uns geblieben. Was kann man denn heute noch entdecken an jemandem, der streng genommen seit etwa einem Jahrhundert schon gelesen und untersucht wird, auf alle Weise und Wege?
Ja, ich denke, sein Werk ist so immens, dass das nie ausgelesen ist. Also das kann man immer wieder neu lesen. Für mich ist jetzt tatsächlich auch die Entdeckung von Thomas Mann als politischer Publizist. Dazu gibt es natürlich ein immenses Material zu Thomas Mann, seine Tagebücher, seine Briefkorrespondenzen und sich einfach in das Werk zu vertiefen, ist eine Herausforderung und spannend.
Ja, also es ist nie ausgelesen und mit dem ist eigentlich schon fast alles gesagt. Danke vielmals Ursula Amrein, Literaturprofessorin an der Uni Zürich. Zu den fast 50 Biografien von Thomas Mann ist vor kurzem übrigens noch neue dazugekommen. Eine, die sich fest mit der Homosexualität von Thomas Mann auseinandersetzt. Das Buch, das nehmen wir dann noch genauer unter die Lupe da auf SRF 1, das dann kurz vor dem Mittag. Ursula Amrein, eine Frage zum Schluss. Wenn dir jetzt irgendwie, ich sage jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, die 51. Biografie von Thomas Mann würde schreiben, wie würde die heissen?
Also ich denke, eine Biografie über Thomas Mann zu schreiben, das ist für mich eine vermessene Angelegenheit. Ich denke, das kann man nicht. Aber es gibt, gerade wenn ich jetzt die Literatur anschaue, die zum Thomas Mann rauskommt, die Tagungen und alles, was angekündigt sind, es gibt schon etwas, wo für mich wie nicht wirklich belichtet ist. Und das ist natürlich sein Leben in der Schweiz. In allen Biografien wird so wie als Nebenschauplatz verhandelt. Und ich denke, das genau rauszuleuchten, was genau in der Schweiz passiert, wie er sich in der Schweiz zum Exil bekennt, wie seine Kinder treten, die Erika mit der Pfeffermühle oder der Klausmann, der den Mephisto-Roman schreibt, das sind Sachen, die mich tatsächlich würden reizen, einmal auf den Punkt zu bringen.
Nicht müssen, nicht wollen, noch mal hören und nicht erzählen. Ein bisschen schlafen, und wach sie an dunkle Stellen, wo Lieder weben und du daneben. Ich glaub, das war, ich glaub, das war, ich glaub, das war mein Lieblingsleben. Wird zu finden, ein bisschen zu freuen, das alte Freude am Neuen, und ich nicht haben, umreben. Ich glaub, das war, ich glaub, das war.
Sendung persönlich kommt an diesem Sonntag aus dem luzernischen Hochdorf. In der Braue treffen sich eine Olympiasiegerin und ein Musiker. Kathrin Debrunner, sie ist sechsfache Goldmedaillengewinnerin an den Paralympischen Spielen. Kathrin Debrunner! Die Rollstuhlathletin hat dazu auch noch 5 Weltrekorde. Sie ist fasziniert vom hohen Tempo und gehört mittlerweile zur absoluten Weltspitze in ihrer Sportart. Kathrin Debrunner trifft ihn persönlich auf den Christoph Walter. Ihn in einem Wort zu beschreiben, ist fast nicht möglich. Er ist Multi-Instrumentalist, Komponist und Bandleader. Menschen für und mit Musik begeistern, ist die Mission von Christoph Walter. Die Athletin und der Musiker sind bei mir Michelle Schönbech. Den Sonntag ab 10 Uhr aus der Brau ins Hochdorf. Ich freue mich, wenn Sie vorbeikommen oder reinhören. Hier bei uns auf SRF 1.
La musica, spegni le luci del...
Ora che non ho più te. Der Cesare Cremonini auf SRF 1, kurz vor der halben Nacht.
SRF Verkehrsinfo.
Stau aktuell in der Region Basel auf der A3 Richtung Basel zwischen Rheinfelden und Augst und Region Zürich vor dem Gubristunnel Richtung St. Gallen ab Dietikon sowie ab Uerdorf Süd. Wir schauen unterwegs viel Geduld und sonst gute Fahrt durch den Freitagmorgen und das sind Kurznachrichten für euch am 7:30 mit dem Jan von Doppel.
Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz zeigt sich nach dem Treffen mit US-Präsident Donald Trump zufrieden. Sie hätten über den Handelskonflikt gesprochen und auch über den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Konkrete Maßnahmen, wie der Krieg ein Ende finden soll, kamen aber zumindest beim Gespräch vor den Medien nicht zur Sprache. In der Nacht hat Russland offenbar einen massiven Luftangriff auf die Ukraine gestartet. In allen Regionen der Ukraine sei zeitweise Luftalarm ausgelöst worden, melden ukrainische Medien. In der Hauptstadt Kiew wurden laut Stadtpräsident Vitali Klitschko 4 Personen getötet und es gab Verletzte. Die Rega, die schweizerische Rettungsflugwacht, will den Hauptsitz vom Flughafen Zürich wegverlegen, spätestens 2030. Das sagt Rega-Chef Ernst Kohler gegenüber den CH-Media-Zeitungen. Am Flughafen Zürich gäbe es nicht genügend Platz. Nun zeichne sich eine Lösung beim Flugplatz Kegiswil im Kanton Obwalden ab, so Kohler. Das würde bedeuten, dass rund 200 Angestellte ihren Arbeitsplatz verlegen müssten.
SRF 1, jetzt mit dem Regionaljournal.
A man walks down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away, my well-lit door. Mr. Beer Melly, Beer Melly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, I can be your lawn. Call you Betty, Betty, when you call me, you can call me out. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you Betty, and Betty, when you call me, I can be your long lost pal. Soon.
Freitagmorgen ist das mit euch, mit dem Stefan Siegenthaler im Studio und der Morgenredaktorin Iris Ungericht.
Guten Morgen.
Und ein neuer Name kommt auch noch gerade dazu, Philipp Margraf. Er ist unser Kandidat, jetzt gerade bei Morgenstund, hat Gold im Mund. Wenn jetzt wir mal davon ausgehen, er ist so zwischen 60 und 70, wie viele Stunden hat er in seinem Leben schon im Bett verbracht?
Fragst du mich? Ja. Zwischen 60 und 70, ich weiss nicht, was er für ein Job gehabt, wie viel er da können schlafen
oder ja, also wenn wir mal von 8 Stunden Schlaf pro Nacht ausgehen, wären wir bei ihm bei etwa 200.000 Stunden.
Oi.
Oder etwa 22 Jahre, okay, wo er ist im Bett gelegen. Oder? Und als wäre das noch nicht genug, hat er sich auch tagsüber noch mit dem Bett beschäftigt. Er hat nämlich Bett und Bettwaren verkauft. Was da dran so faszinierend ist, wir hören es gerade, wenn er mitspielt, bei unserem Morgenspiel nach Big Mountain.
Oh, baby, I love you every day, yeah, yeah.
I love your way. Big Mountain auf SRF 1 am 19.08.
Morgenstund hat Gold im Mund, präsentiert von Twerenbold Reisen, Ihr Spezialist für E-Bike-Reisen. Informationen unter twerenbold.ch.
Philipp Margraf ist unser ganz neuer Kandidat. Ist in Runde 1 von insgesamt 3 Runden, die es bei Morgenstund hat Gold im Mund jeweils zu bewältigen gibt. Wenn man alles überstanden hat, dann hat man wirklich Glück sogar noch das Ticket für ein Jahresfinale und auf jeden Fall 1'000 Franken in Form von Reisegutschein. Aber jetzt zuerst mal eins nach dem anderen. Philipp Margraf von Hagedorn im Kanton Zug. Guten Morgen.
Guten Morgen miteinander.
Ihr seid 68, pensioniert und seid vorher selbstständig gewesen. Und zwar so im Bereich Bett und Bettwaren. Erzähl mal, was ist an dem so spannend, dass man sein Berufsleben im Bett widmet? Schlafen ihr einfach gerne?
Ja, ich schlafe sehr gerne. Mit einem guten Bett schlaft man ein bisschen weniger, natürlich, weil man dann schön ausgeruht ist. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich die ersten 29 Jahre mit einem Partnersgeschäft hatte. Und nachher ein ganz grosses Glück, dass meine Frau eingestiegen ist für die letzten 12 Jahre. Und ich habe das Geschäft aufgemacht und ich habe es auch wieder zumachen. Und das ist eine reine Wohltat für mich und für meine Frau. Und wir müssen praktisch nicht mehr an das Geschäft denken. Also, ich bin eigentlich völlig frei. Und nach dieser Phase haben wir können, uns die Reise widmen.
Oh, schön. Jetzt sind wir mit dem Wohnmobil, glaube ich, jetzt gerade 4 Monate unterwegs gewesen, gell?
Ja, im Norden, ja.
Bis ans Nordkap hat es aber nicht gelangt.
Nein, bis auf Bergen und dann haben wir wieder müssen zurück.
Wegen dem Wetter hat er mir kurz schon mal verraten. Genau.
Vielleicht unter anderem,
Kommen wir dann später noch in der weiteren Runde ein bisschen zu dem Wohnmobilleben. Ist ja ein spannender Punkt. Jetzt aber spielen wir mit euch. Und zwar ist es wichtig, dass wir auch noch eine Schiedsrichterin haben, Iris Ungricht.
Guten Morgen.
Guten Morgen, Funrich.
Fragen und Lösungen natürlich schon kennt. Mit euch versuchen wir sie jetzt herauszufinden. Wir haben von gestern noch das Stichwort Kanal. Oder dann hätten wir neu Streit.
Streit oder Kanal?
Genau.
Wir probieren es mit dem Kanal.
Ab 1967 ist der Kanal wegen dem sogenannten Sechstagekrieg gesperrt worden. Nach weiteren Konflikten hat er erst 1975, gestern auf einen Tag genau vor 50 Jahren, wieder eröffnet werden. Wie heisst denn der Kanal, der für den internationalen Schiffsverkehr sehr, sehr wichtig ist?
Ja, das ist der Panama-Kanal.
Der Panama-Kanal?
Ist es der Panama-Kanal? Nein, es ist der Suez-Kanal, der gerade gesucht war.
Ist so gemein, oder?
Kein Problem.
Es gibt vielleicht noch den Ärmelkanal, den kann man aber vermutlich nicht sperren. Aber viel mehr Kanäle gibt es nicht. Ja, noch, jetzt haben wir halt Pech gehabt, aber es gibt immer noch die Möglichkeit, einen 100-Franken-Reisegutschein zu holen. Das ist ja quasi unser Startguthaben, das es zu gewinnen gibt. Mit Streit oder mit Kägiswil?
Wir nehmen Kägiswil.
Die Rega will offenbar ihren Hauptsitz von Kloten auf Kägiswil verlegen. In welchem Kanton liegt der Kägiswil?
Das ist Obwalden.
Obwalden. Das ist schnell gekommen, genau. Und das ist auch absolut richtig. Und zwar will die Rega oder muss die Rega ihren Sitz verlegen, weil am Flughafen Zürich gebaut wird. Und darum muss bis 2030 die Rega dort weg. Ja, und hat lange gesucht, jetzt, bis das Kägiswil gefunden haben.
Gut, 20'030 ist jetzt ein länger.
Oh, Entschuldigung. Aber, nein, so lange haben wir nicht mehr Zeit.
Das ist ja so. 2030. Sehr gut. Also, erster 100er haben wir, ein 50er vielleicht noch oben drauf, mit Streit oder Segeltrip?
Nehmen wir den Streit.
In Basel gibt es einen Mietstreit zwischen dem FC Basel und der Stadiongenossenschaft. Es geht da unter anderem um Mietzahlungen, Nebenkosten und bauliche Mängel. Jetzt aber wollen wir mit einem Mediationsverfahren Klarheit schaffen. Wie heisst das Stadion vom FC Basel?
Das Jockeli.
Das Jockeli ist richtig oder auch der St. Jakob Park.
Ja. Sehr gut. Sind wir an dieser Geschichtsfrage gescheitert am Anfang.
Aber ja,
geht Schlimmeres, oder?
Ja, genau. Kein Problem.
Sehr gut. Danke vielmals, Herr Margraf. 150 Franken Reisegutschein ist unterwegs zu euch und Reisen ist ja etwas, was ihr sicher demnächst auch wieder macht. Das ist schon etwas geplant.
Ja, danke vielmals.
Danke, schönen Tag.
Schönen Tag. Ade, tschüss.
Morgenstund hat Gold im Mund, präsentiert von Twerenbold Reisen, Ihr Spezialist für E-Bike-Reisen. Informationen unter twerenbold.ch.
Also, macht es genauso wie der Philipp Margraf. Einfach mal anrufen und versuchen. Vielleicht hat er ja auch noch nie mitgespielt, so wie der Herr Margraf. Und findet, jetzt probiere ich es auch mal. Anrufen auf 0848 440 222. 0848 440 222. Das Stichwort für morgen ist Segeltrip. Come on.
faccio alla stazione. Bello come quando posso stringerti la mano, io ti amo.
Prepotente come il bacio che ci ha fatto innamorare, diffidente come un gatto nel lasciarsi accarezzare. C'è una cosa più di tutte che non so dimenticare, io ti amo. Piccolo, piccolo, piccolo amore. Piccolo, piccolo, piccolo amore. Piccolo, piccolo, piccolo amore mio. Invitante come l'aria di una notte piena estate, delicato come il suono delle vecchie
Elton John, Crocodile Rock auf SRF 1 um 7 vor 8.
SRF Meteo.
Kommen heute alle mal Sonnen über Jan Neitel.
Ja, es werden mal alle Sonne bekommen. Jetzt sonnig ist es vor allem gerade vom Genfersee über das Seeland bis Region Basel zum Beispiel oder auch Nordbünden. Sonst haben wir noch ein paar dickere Wolken. Gewisse Wolken gehen, so zum Beispiel die im Wallis, oder Zentral-Ostschweiz. Dort wird es also sonniger. Aber dort, wo es jetzt sonnig ist, kommen schon wieder neue Wolken von Frankreich. Von dem her kann man schon zusammenfassen, es ist heute einfach zeitweise sonnig. Und es sind auch am Tag ein paar Regengüsse unterwegs, Jura vor allem, Nordwestschweiz und am Nachmittag oben dann auch wieder so richtig Voralpen. Der Süden, der tickt ein bisschen anders, da ist es jetzt bedeckt und vereinzelt nass. Dort wird es dann schon ein paar kurze sonnige Abschnitte geben, aber die Wolken bleiben doch recht dominant und man muss immer mal wieder mit einem Regenguss rechnen. Es ist aber beidseits von den Alpen mild, es gibt 24 Grad am Nachmittag.
Ja, dann kommen Samstag, Sonntag, Pfingst, Montag. Wenn wir jetzt an dem verlängerten Wochen eigentlich Sonne wird geniessen, welcher Tag ist der beste?
Also wenn man die ganze Schweiz anschaut, dann ist es sicher Pfingstmäntig. Da liegen wir unter Hochdruckeinfluss. Es wird an den meisten Orten sonnig, mit Temperaturen so bei rund 22 im Norden. Im Süden ist es noch ein bisschen wärmer. Dann der Sonntag. Jetzt kommen wir von Mäntig über den Sonntag mal zuerst. Der Sonntag ist auch im Süden sonnig. Auch im Wallis und in der Westschweiz wird es durch den Tag recht sonnig. Sonst aber haben wir noch viele Wolken, speziell in der Zentral-Ostschweiz, Voralpen, da gibt es doch noch ein paar Regengüsse, aber es wird auch dort langsam freundlicher durch den Tag. Ja, und der Samstag, der ist halt recht wechselhaft, beidseits von den Alpen dominieren die Wolken, es kann mal zwischendurch auch mal ein paar kurze sonnige Momente geben, aber die Wolken sind doch recht dominant und es gibt immer wieder Regengüsse und Gewitter. Dazu ist es auch sehr windig, bei etwa 22 im Norden, im Süden haben wir 23 Grad.
Dankeschön, Jan Eitel, unser Wetterexpert.
SRF Meteo.
Wie gut kennst du dich eigentlich mit Auto aus?
Oh, nicht so gut.
Gut, also ich hätte gefragt, was könnte das da hier für ein Auto sein? Springt es nicht gerade an, von Anfang an. Es ist ein Cadillac. Der Pink Cadillac von Natalie Cole.
You may think I'm fooling for the fool.
Natalie Cole unterwegs mit dem Pink Cadillac am Freitag, gleich 8.
SRF Verkehrsinfo.
Da haben wir nur eine Meldung für euch. Die Übersicht von 7.59 Uhr Stau in der Region Zürich vor dem Gubrist-Tunnel Richtung St. Gallen ab Dietikon sowie ab Uedorf Süd. Wenn ihr sonst noch etwas gesagt, dann meldet uns auf 0800 888 123 die SRF 1 Staumeldernummer. Und jetzt kommt Nina Gigax. Zeit für das Infomagazin heute Morgen. Es ist 8 Uhr. Guten Morgen, Nina.
Guten Morgen. Wir schauen zuerst ins Walliser Lötschental. Nach dem Jahrhundertbergsturz muss sich die Armee vorläufig aus dem Gebiet zurückziehen. Ein Einsatz sei derzeit zu gefährlich. Wir fragen, wie das Militär bisher helfen konnte. Und weniger ist manchmal mehr. Bundeskanzler Friedrich Merz war eher still beim Treffen mit US-Präsident Donald Trump im Oval Office. Trotzdem konnte Merz wichtige Botschaften platzieren, sagt uns unsere Korrespondentin. Mit mir im Studio ist Marco Koll. Wie wird das Wetter heute?
Die Sonne zeigt sich immer wieder mal. Gegen Abend gibt es dann etwas mehr Wolken und auch lokale Schauer. Die Temperatur erreicht am Nachmittag etwa 24 Grad.
Im Walliser Lötschental soll der Tourismusbetrieb teilweise wieder aufgenommen werden, rund anderthalb Wochen nach dem Gletschersturz, der das Dorf Platten unter sich begraben hat.
In der Nacht auf morgen Samstag wird die Straßensperre bei Goppenstein aufgehoben. Das sagen die Behörden. Touristinnen und Touristen können ab dann wieder nach Verden, Kippel und Villa reisen. Das Gemeindegebiet von Platten hingegen bleibt, aber eine Sperrzone und auch die Wanderwege dort bleiben geschlossen. Für Räumungsarbeiten beim verschütteten Dorf Platten bleibt die Gefahr weiter zu groß.
Ja, und genau das, diese Gefahr, das hat auch Auswirkungen auf die Armee. Sie zieht ihre Soldaten vorerst zurück, sagt Divisionär Renald Droh.
Spezialist, Herr Major, hat das noch gestern gesagt. Er sagt, wir sind 9/10 in die Gefährlichkeit. Und er hat auch ausgetönt, es wird niemand dort gehen, um arbeiten in die Masse, wenn das nicht auf 2 kommt. Und das ist ein riesiger Unterschied. Und wir ziehen die Leute, sprich die Soldaten, zurück in eine Bereitschaft, Höhebereitschaft. Bedeutet, in Stunden sind wir zurück. Und wichtig zu verstehen, die Schweremittel bleiben dort in der Gegend. Die sind bereit, innerhalb weniger Stunden wenige Stunden in Einsatz zu kommen.
Auch wenn die Arbeit beim Schutzkegel noch nicht begonnen habe, die Armee habe wichtige Unterstützung leisten können.
Wir haben Infrastruktur hineingerichtet, wie Lichter, um in der Nacht